Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt steht, wie gesagt, im Propheten Sacharja, und zwar in Kapitel 9, die Verse 9 und 10. Sacharja, Kapitel 9, Vers 9, wir hören das Wort des lebendigen Gottes. Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Und ich werde die Streitwagen aus Ephraim ausrotten und die Pferde aus Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Und er wird den Völkern Frieden gebieten, und seine Herrschaft wird reichen von einem Meer zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, worauf freut ihr euch, wenn ihr an Weihnachten denkt? Oder freut ihr euch überhaupt? Viele Advents- und viele Weihnachtslieder, die fordern uns ja ganz explizit dazu auf, dass wir uns freuen sollen. Zum Beispiel das, was wir gerade eben gesungen haben. Tochter Zion, freue dich, jauchze laut Jerusalem. Das ist eines der bekanntesten deutschen Weihnachtslieder und ich behaupte mal, dass es fast jeder Christ kennt. Aber Hand aufs Herz, ist das nicht so ein bisschen ein komischer Text für ein Weihnachtslied? Ja, so ganz ohne Krippe und so ganz ohne Hirten und so ganz ohne Maria. Dafür aber mit ein paar Wörtern, die wir heute eher nicht mehr so verwenden und vielleicht auch gar nicht wissen, was sie bedeuten. Ja, das geht ja schon ganz am Anfang los. Tochter Zion, was bedeutet das? Bevor wir uns diesen eher schwierigen Begriffen in dem Lied und auch in unserem Predigtabschnitt zuwenden, wollen wir einfach mal direkt in den Predigtabschnitt reingucken. Ihr habt bestimmt gerade gemerkt, dass die erste Strophe, der Text der ersten Strophe von dem Lied, was wir gerade gesungen haben, das stammt eben aus dem Propheten Sacharja, aus diesen Versen, die wir uns heute angucken wollen. Zion ist ein Berg in Jerusalem. Das ist der Berg in Jerusalem, auf dem damals der Tempel stand. Und wenn Zion in der Bibel verwendet wird, dann wird es auch häufig dafür verwendet, für die gesamte Stadt Jerusalem. Und genau das tut Sacharja hier. Er sagt im Prinzip, frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem. Und damals im Hebräischen, also in der Ursprache vom Alten Testament, da war das ganz normal, Dinge so auszudrücken. Nämlich Dinge zweimal hintereinander mit unterschiedlichen Wörtern zu sagen, aber zweimal das Gleiche zu meinen. Und es auf diese Weise zu unterstreichen. Tochter Zion bzw. Tochter Jerusalem, das ist in den Propheten ein feststehender Ausdruck für das Volk Gottes, für die Kinder Gottes. Im Tempel in Jerusalem, dort oben auf dem Berg Zion, da wohnte Gott symbolisch unter seinem Volk. Und alle, die an Gott glauben und alle, die mit ihm Gemeinschaft suchen, die sind Teil dieser Tochter Zions. Das heißt, wenn du heute Morgen hier sitzt und an Jesus Christus als deinen Herrn und Erlöser glaubst, dann bist du Teil dieser Tochter Zion und dann bist du aufgefordert, dich zu freuen. Wenn wir also hören oder singen, Tochter Zion, freue dich, dann sind die Kinder Gottes zu allen Zeiten und überall auf der Welt dazu aufgefordert, sich zu freuen. Wir Christen heute im 21. Jahrhundert sind also genauso die Tochter Zions wie die Juden damals, als Sacharja diese Prophezeiung von Gott bekam. Aber wie war eigentlich die Situation des Volkes Israel in der Zeit, als Sacharja das dem Volk prophezeit hatte? Ich glaube, man kann es am besten mit dem Wort ernüchternd zusammenfassen. Sacharja lebte so um das Jahr 500 vor Christus in Jerusalem. Knapp 100 Jahre vorher hatte König Nebukadnezar die Stadt zerstört, den Tempel gleich mit und den Großteil der Juden nach Babylon ins Exil geführt. Und Teile des Volkes Gottes waren vor einigen Jahrzehnten wieder zurückgekommen. Endlich waren sie wieder in Jerusalem, endlich konnten sie wieder dort Gott anbeten, wo er im übertragenen Sinne wohnte. Aber Jerusalem selbst war immer noch ein Trümmerhaufen. Voller Euphorie hatten sie angefangen, zuerst den Tempel wieder aufzubauen. Aber als dann Widerstand kam, kümmerten sie sich viel lieber um ihre eigenen Häuser. Und auch geistlich könnte man ja denken, das Volk Gottes hat durch diese Gefangenschaft gelernt. Gott hat sie gerichtet für ihre Sünde und jetzt könnte man ja denken, okay, er war so gnädig, hat sie wieder zurückgeschickt, vielleicht haben sie ja jetzt gelernt. Aber sie unterschieden sich kaum von ihren Vorfahren vor der Gefangenschaft. Sie folgten Gott auch nicht von ganzem Herzen nach. Sie waren eher entmutigt, denn die große Hoffnung, die sie hatten, wenn wir endlich in Jerusalem sind, dann wird alles wieder gut sein, die hatte sich nicht erfüllt. Und vielleicht geht es dir ja ganz ähnlich. Vielleicht bist du schon eine Weile Christ. Die Euphorie vom Anfang ist nicht mehr da. Irgendwie ist dein christliches Leben Routine geworden, irgendwie so normal. Es geht dir nicht richtig schlecht, aber auch nicht richtig gut. Und irgendwie könnte doch mehr vorangehen im Leben. Irgendwie sollte das Leben als Kind Gottes doch irgendwie erfolgreicher sein, spannender, radikaler, aufregender, als es das ist. Oder vielleicht entmutigt dich auch die Situation der Christen insgesamt in Deutschland und im Westen insgesamt. Ja, in vielen Kirchen, wo Kirche draufsteht, ist gar nicht mehr Kirche drin. Die Zahl der Christen geht immer weiter zurück und der Einfluss des Christentums auf unsere Gesellschaft auch. Es gab schon bessere Zeiten, um Christ zu sein, oder? Wenn du dich in dieser Beschreibung irgendwo wiederfinden kannst, dann geht es dir nicht viel anders als dem Volk Israel damals, als Zacharja ihnen predigte. Es war nicht so, dass sie litten, aber wirklich frei, wirklich geistlich gesund, wirklich fröhlich, das waren sie nicht. Ihr oberster Herr, das war der persische König, der war den Juden zwar wohlgesonnen, aber sie mussten auch viele Steuern zahlen. Und wenn neue Nachrichten vom König kamen, dann waren die äußerst unbeliebt, weil das hieß immer, es gibt neue Steuern. Und in diese Situation schickte Gott seinen Propheten Zacharja. Und Gottes Botschaft aus Zacharjas Mund lautet, ich fasse jetzt mal diesen Vers 9 zusammen, ihr Kinder Gottes, freut euch, weil euer König zu euch kommt. Freuen. Freuen, wo alles so mittelmäßig oder ernüchternd ist. Weil der König kommt, um neue Steuern zu erheben oder was? Ich weiß nicht, ob viele der Hörer damals so gedacht haben, aber ich kann es mir gut vorstellen. Ich möchte euch heute Morgen dazu ermutigen, gut zuzuhören und euch ganz neu oder vielleicht auch zum allerersten Mal bewusst zu machen, warum es die beste Nachricht der Welt ist, dass unser König zu uns kommt. Das ist mein Thema für heute Morgen. Unser König kommt zu uns. Ich habe 3 Punkte. Er kommt zu uns. Erstens, um uns Rettung zu schenken. Zweitens, um uns Frieden zu schenken. Und drittens, um uns Freude zu schenken. Unser König kommt zu uns, um uns Rettung, Frieden und Freude zu schenken. Freut euch, denn euer König kommt. Und die erste Frage, die sich die Menschen damals gestellt haben dürften, ist, wer ist denn dieser König, über den wir uns freuen sollen? Also Zacharja kann doch unmöglich den gottlosen persischen König meinen. Diese Frage können wir heute, ungefähr 2500 Jahre später, ganz sicher beantworten. Dieser König ist Gott selbst, genauer die zweite Person der Dreieinigkeit, Jesus Christus. Woher wissen wir das so genau? Es ist ganz einfach. Sowohl Matthäus als auch Johannes erklären das in ihren Evangelien. Wir haben eben die Geschichte in Matthäus gelesen, wie Jesus nach Jerusalem einmarschiert. Und wir lesen da in Matthäus 21, den Versen 4 und 5. Das geschah aber, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Und diese Verse stammen eben aus der Geschichte, als Jesus nach Jerusalem einritt. Es war kurz bevor Jesus sterben sollte, ganz am Ende seines irdischen Lebens. In einer Woche würde er gekreuzigt werden. Und mit seinen Jüngern wanderte er von Galiläa in den Süden nach Jerusalem und noch war die Stimmung im Volk wirklich für ihn. Tausende bejubelten ihn, als er auf diesem kleinen Esel in die Stadt einritt. Und die jubelten, das waren die Nachfahren von Zacharja. Und sie freuten sich tatsächlich über den König, der endlich kam, auf den sie seit Zacharja schon mehr als 500 Jahre gewartet hatten. Aber irgendetwas passte nicht so richtig in das Bild des Königs. Denn Jesus, der König, ritt auf einem kleinen Esel in die Stadt hinein. Und wenn man die Geschichte so liest, dann wird eine Sache ganz deutlich. Jesus wollte unbedingt auf diesen kleinen Esel in die Stadt reiten. Was ist daran so besonders? Und ganz einfach, Könige ritten damals nicht auf Eseln, sondern auf Pferden, so wie Könige das ebenso machen. Vor ziemlich genau 120 Jahren war der deutsche Kaiser Wilhelm II. Zum Beispiel auf Staatsbesuch in Israel, ebenfalls in Jerusalem. Und sein Plan war es, nach Jerusalem auf einem schneeweißen Pferd hereinzureiten. Und das war gar nicht so einfach. Ja, die Stadt war damals nicht im besten Zustand. Man musste einige Straßen ausbessern, bevor er kam. Und in Deutschland erzählte man sich später dann sogar die Geschichte, dass man sogar ein Stadttor halb abreißen musste, damit das mit dem weißen Pferd und dem Kaiser Wilhelm überhaupt funktionierte. Das stimmt zwar nicht, aber so konnte man sich das in Deutschland vorstellen, wenn unser Kaiser irgendwo zu Besuch kommt, dann reißt man sogar Stadttore ein, damit er auf jeden Fall auf seinem weißen Pferd da einreiten kann. Bei Jesus war das damals anders. Er war König, er war mächtig. Er zeigte sogar immer wieder, dass er mächtiger war als alle anderen Könige. Als alle anderen Könige, die es jemals vor ihm und jemals nach ihm gab. Markus zum Beispiel berichtet in seinem Evangelium in den Kapiteln 4 und 5 davon, dass Jesus die Macht hat über Krankheiten, den Tod, über alle Mächte der unsichtbaren Welt und über die Naturgewalten. Kurz über all das, über das normale Könige, die ja schon ziemlich mächtig sind, keine Macht haben. Jesus, das ist der, der alles erschaffen hat. Er ist der, der alle Atome dieser materiellen Welt mit seiner Kraft zusammenhält. Er ist der, der das ganze Universum, dessen Ende wir nicht kennen, in seiner Hand hält. Aber an diesem Tag, damals in Jerusalem, da ritt dieser nicht nur mächtige, sondern dieser sogar allmächtige König so ganz unköniglich nach Jerusalem. Ohne Krone. Ohne königlichen Mantel, ohne Armee, auf einem Esel und dazu noch auf einem sehr kleinen Esel. Gut möglich, dass seine Beine fast auf den Boden geschleift haben. Das sah vermutlich so ein bisschen lächerlich aus, als Jesus da so ritt. Und vor allem sah es überhaupt nicht königlich aus. Aber Jesus, der ritt ganz bewusst so in die Stadt ein. Weil er nicht gekommen war, um in erster Linie seine Macht zu demonstrieren, sondern um uns zu retten. Mein erster Punkt, unser König kommt zu uns, um uns Rettung zu schenken. Wie wird der König in Vers 9 beschrieben, über den wir uns freuen sollen? Zacharja nennt ihn einen Gerechten und einen Retter. Die meisten von euch denken sich jetzt, ja klar, Jesus ist der Retter. Schon der Name Jesus bedeutet ja Retter. Aber damals war das für die Menschen gar nicht klar. Zur Zeit von Zacharja, wir haben das gesehen, waren die Menschen mit ihrer Situation nicht wirklich zufrieden. Und zur Zeit von Jesus, 500 Jahre später, hatte sich das nicht wirklich geändert. Jetzt herrschten nicht mehr die Perser, sondern die Römer über Israel, aber besser war das auch nicht. Das Volk Gottes hatte immer noch kein Recht, sich selbst zu regieren. Sie mussten Steuern nach Rom zahlen, sie hatten keinen wirklichen König. Es war alles nicht so, wie sich die Menschen es wünschten. Und sie sehnten sich nach diesem König. Sie sehnten sich nach dem König, der sie retten würde. Nach dem König, der unter anderem in Zacharja 9 verheißen worden war. Sie kannten alle diese Stelle. Einer, der gerecht herrschen würde. Und der sie gleichzeitig von den Römern befreien, eben retten würde. Aber Jesus hatte das nicht vor. Er wollte sein Volk nicht von den Römern befreien. Sondern er wollte sein Volk retten von einem viel schlimmeren Feind, nämlich von der Sünde. Wenn es nur um die Befreiung von den Römern gegangen wäre, dann hätte Gott einfach einen Mann schicken können, er hätte ihm super Kräfte geben können und sagen können, kämpfe gegen die Römer ich bin bei dir, du wirst sie vernichten. Aber es ging eben um diesen viel schlimmeren Feind. Und deswegen musste Gott selbst kommen. Im Heidelberger Katechismus heißt es in Frage 17, warum muss der Retter wahrer Gott sein? Und die Antwort ist, nur so konnte er die Last des Zornes Gottes ertragen und uns die Gerechtigkeit und das Leben erwerben und wiedergeben. Dieser König musste Gott selbst sein, um uns von unserem schlimmsten Feind zu retten. Jesus sagt über sich selbst in Markus 10, Vers 45, denn auch der Sohn des Menschen, meint damit sich selbst, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und um sein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Aber obwohl Jesus ganz und gar Gott war und blieb, kam er nicht einfach kurz vorbei, sondern er wurde ein Mensch genau wie wir. Der Heidelberger Katechismus beantwortet uns auch die Frage, warum er Mensch wurde. Frage 16, warum muss der Retter zugleich wahrer Mensch sein? Die Antwort ist, weil die Gerechtigkeit Gottes erfordert, dass die menschliche Natur, die gesündigt hat, für die Sünde bezahlt. Jedoch kann einer wie wir, der selbst Sünder ist, nicht für andere bezahlen. Und das ist der Grund, warum Jesus auf einem Esel, nicht auf einem Pferd ritt. Deswegen lag er an Weihnachten in einer Krippe, nicht in einem goldenen Bettchen mit Seidenbettwäsche. Deswegen ist er in einer Hütte geboren, nicht in einem Palast. Deswegen wurde er mit einer Dornenkrone gekrönt, nicht mit einer goldenen Krone. Und deswegen betont Zacharja so deutlich, dass der, der kommt, einerseits ein unglaublich mächtiger und gerechter König ist, ja, er ist sogar Gott selbst, aber dass er andererseits sich selbst ganz klein gemacht hat. In der Schlachter 2000 Übersetzung steht in Vers 9 das Wort demütig. In anderen Übersetzungen, ich weiß nicht, was ihr für Übersetzungen habt, vielleicht das Wort arm. Im Hebräischen heißt dieses Wort wörtlich übersetzt niedrig gestellt. Und dann im übertragenen Sinn eben arm, demütig, elend. Es kann sogar leidend bedeuten. Beides war nötig, um uns von unserer Sünde zu retten, dass er allmächtiger Gott ist und niedriger Mensch. Als Jesus damals nach Jerusalem ritt, da riefen die Juden voller Begeisterung: Hosianna! Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Aber in der Woche danach, da änderte sich das dramatisch. Den obersten Juden gelang es, die Stimmung gegen Jesus zu wenden. Eine Woche später schrie die Volksmenge, die eben noch Jesus begeistert begrüßt hatte: Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Warum taten sie das? Das Problem war, dass die Juden die Verheißungen des kommenden Königs im Alten Testament nur halb gelesen hatten. Das kann man an den beiden Versen aus Zacharja gut sehen. Wenn ihr noch eure Bibeln aufgeschlagen habt, dann schaut noch mal rein. Im ersten Teil von Vers 9 wurden die Juden aufgefordert zur Freude. Und das lasen die Juden natürlich gerne. Wer liest das nicht gerne? Aber dann in der zweiten Hälfte von Vers 9 ist die Rede davon, dass der König ein Retter ist, dass er arm und elend ist und dass der kleine Esel, auf dem er reitet, dafür ein Symbol ist. Und diesen zweiten Teil, den blendeten sie völlig aus. Und sie lasen dann direkt weiter in Vers 10. Und da ist die Rede davon, dass der König Frieden bringt und ein riesiges Reich regiert. Und das mochten sie wieder. Als sie Jesus damals zujubelten, glaubten sie also, dass er ein mächtiger König ist, der jetzt nach Jerusalem kommt, die Römer vertreibt, sich auf den Thron setzt und dieses Königreich aufrichtet, von dem Zacharja in Vers 10 spricht. Aber Jesus, der machte überhaupt keine Anstalten dazu. Er kam nicht, um zu regieren, sondern um zu sterben. Die Juden sahen zwar Jesus auf diesem kleinen Esel sitzen, vielleicht ein bisschen lächerlich, aber sie verstanden nicht, was das bedeutete. Und als Jesus eine Woche lang nichts gegen die Römer in Jerusalem unternahm, da war der große Teil der Bevölkerung so enttäuscht, dass sie sich leicht dazu bringen ließen, Kreuzige ihn zu rufen. Zwischen Hosianna und kreuzige ihn lag nur eine Woche. Das Problem des Volkes Gottes damals war, dass sie aus dem Alten Testament nur das glaubten, was sie auch wirklich hören wollten. Ein König, der arm und niedrig ist, das klammerten sie gerne aus. Und ich glaube, wir Menschen im 21. Jahrhundert stehen in derselben Gefahr. In unserer Gesellschaft zum Beispiel reden die Menschen gerade an Weihnachten gerne vom lieben Gott. Der liebe Gott, der hat schon irgendwas mit dem Gott der Bibel zu tun. Er ist ein hohes Wesen, das auf uns herabblickt, aber er ist eben auch nur lieb und vor allem ist er total harmlos. Aber wir, die wir zur Gemeinde gehen jeden Sonntag, wir stehen ja nicht in der Gefahr, so zu denken. Wir kennen ja Gott, wir kennen die Bibel. Wir haben auf jeden Fall niemals ein falsches Bild von Gott. Wirklich? Sind wir nicht auch oft geneigt dazu, die Dinge aus der Bibel auszublenden, die wir nicht so mögen? Wir lieben es, dass Jesus uns vergeben hat. Das nehmen wir sehr gerne. Aber wie ernst nehmen wir ihn, wenn er von uns fordert, dass wir anderen so vergeben, wie er uns vergeben hat? Oder wir sind unglaublich dankbar dafür, dass Jesus uns alle unsere Schuld vergeben hat. Und das nehmen wir gerne. Aber wie ernst nehmen wir es, wenn er von uns fordert, mit unserem Geld jetzt eben auch freigebig zu sein? Wir nehmen Jesus gerne als Retter, der uns in den Himmel bringt. Aber wie sehr ordnen wir uns im Alltag ihm als dem König unter? Zum Beispiel bei der Frage, wie wir unsere Zeit verbringen. Wir bekennen, dass unsere eigentliche Heimat der Himmel ist. Aber wie oft sind wir dabei, Schätze hier auf der Erde zu sammeln? Vielleicht sagt sich jetzt der ein oder andere von euch, ja gut, die Juden damals haben die zweite Hälfte von Vers 9 zwar überlesen, und ja, wir müssen wirklich aufpassen, dass wir nicht Teile der Bibel einfach an den Rand drängen und sie ignorieren. Aber was ist denn mit Vers 10? Der König sollte doch der ganzen Welt Frieden bringen. Das steht doch da. Ich lese nochmal Vers 10. Dort sagt Gott, und ich werde die Streitwagen aus Ephraim ausrotten und die Pferde aus Jerusalem. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden und er, der König, wird den Völkern Frieden gebieten. Und seine Herrschaft wird reichen von einem Meer zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Jesus war zwar demütig und klein und elend, als er für uns gestorben ist und uns gerettet hat. Aber waren die Juden nicht im Recht, dass sie von diesem König auch forderten, jetzt tatsächlich Frieden zu bringen? Ich meine, schließlich lebten nicht nur die Juden vor 2000 Jahren, sondern wir auch heute in einer Welt, die alles ist, aber nicht friedlich. Das ist doch ein berechtigter Einwand, oder? Die Antwort auf diese Frage ist kurz zusammengefasst: König Jesus kommt nicht nur einmal, sondern zweimal. Das erste Mal kam er klein und niedrig. Er wurde Mensch, er sah nicht aus wie ein König, so auf einem kleinen Esel oder blutüberströmt mit der Dornenkrone. Und doch gründete er ein Königreich. Für die Menschen zur Zeit von Sacharja, als Sacharja ihnen das predigte, lag dieses Ereignis weit in der Zukunft. Für uns liegt es in der Vergangenheit. Wir können es im Neuen Testament ausführlich nachlesen. Aber eines Tages wird Jesus ein zweites Mal wiederkommen. Und dann wird er das Königreich, was er damals vor 2000 Jahren angefangen hat, dann wird er es vollenden. Und wenn er kommt, dann wird er diese Erde hier zerstören und er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und dann erfüllt sich diese Prophezeiung hier aus Sacharja, dass Jesus Frieden schaffen wird bis an die Enden der Erde, wie es am Ende von Vers 10 heißt. Mein zweiter Punkt, unser König kommt zu uns, um uns Frieden zu schenken. Wenn wir ganz grob sprechen wollen, können wir sagen, Vers 9 hat sich vor 2000 Jahren erfüllt, als Jesus das erste Mal kam. Vers 10 beschreibt sein zweites Kommen in der Zukunft. Dann wird Jesus das Böse ausrotten, die Bösen bestrafen, uns für immer zu sich holen und wirklich ewigen Frieden schaffen. Frieden, nach dem wir uns alle sehnen. Und auch dann wird Jesus übrigens reiten. Aber nicht mehr auf einem kleinen jungen Esel. Ich lese uns darüber aus Offenbarung Kapitel 19 einige Verse. Offenbarung 19, die Verse 11 bis 13 und 16. Dort sieht Johannes in die Zukunft in den Himmel und er schreibt: Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige. Gemeint ist König Jesus. Und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie Feuerflammen und auf seinem Haupt sind viele Kronen und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Der hier beschrieben wird, ist derselbe Jesus, der damals mit dem Esel nach Jerusalem eingeritten ist. Aber es ist ein ganz anderes Auftreten. Statt einem kleinen, mickrigen Esel haben wir jetzt ein großes, prächtiges, weißes Pferd. Und auf diesen Tag, wenn Jesus ein zweites Mal kommen wird, warten wir in unserer friedlosen Welt. Und deswegen ist Advent übrigens auch nicht nur ein Rückblick darauf, dass Jesus mal in diese Welt gekommen ist, sondern auch ein Ausblick darauf, dass Jesus einmal wiederkommen wird. Aber ist es tatsächlich so, dass Jesus gar keinen Frieden gebracht hat bei seinem ersten Kommen? Auf den ersten Blick scheint es so zu sein. Bevor Jesus kam, gab es Krieg. Und seitdem gibt es auch Krieg. Dabei fanden die schlimmsten Kriege der Menschheitsgeschichte in den letzten gut 100 Jahren statt. Und auch auf der zwischenmenschlichen Ebene ist immer noch kein Frieden eingekehrt. Konflikte auf dem Arbeitsplatz sind alltäglich. Die Scheidungsrate ist unverändert hoch, viele Familien sind zerstritten. Hat Jesus, der Friedefürst, wirklich Frieden gebracht? Oder wird er ihn nur bringen? Und die wunderschöne Wahrheit ist, schon als Jesus das erste Mal kam, hat er Frieden gebracht. Er hat sogar Frieden an der schlimmsten Front, die es überhaupt gibt in diesem Universum, gemacht. Dort hat er Frieden uns gebracht. Nämlich an der Front zwischen uns Menschen und ihm selbst, dem ewigen, heiligen, gerechten Gott. Und um diesen Frieden zu schaffen, ging er damals nach Jerusalem. Weil er wusste, die schlimmsten Feinde von uns Menschen, das sind nicht die Römer, auch nicht die Perser, auch nicht die ganzen Umstände, die uns das Leben oft so schwer machen. Der schlimmste Feind des Menschen, das ist der gerechte Gott selbst. Und diesen Krieg zwischen dem gerechten Gott und uns, den beendete Jesus damals, als er ins Kreuz ging. Die Feindschaft zwischen Gott und den Menschen wegnahm und Frieden schuf zwischen uns und Gott. Zwischen Gott und jedem, der an ihn glaubt. Paulus schreibt im Kolosserbrief in Kapitel 1, ich sage es in meinen Worten, denn es gefiel Gott, dem Vater, durch Jesus alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Und auch wenn wir heute immer noch in einer Welt leben, voller Kriege und voller Streitigkeiten und voller persönlicher Konflikte, an der entscheidenden Front unseres Lebens herrscht Frieden, wenn wir an Jesus Christus glauben. Frieden zwischen uns und Gott. Und deswegen, weil wir durch den erniedrigten Jesus auf dem kleinen Esel Frieden mit Gott haben und weil wir durch den erhöhten Jesus auf dem weißen Pferd eines Tages für alle Zeiten Frieden auf Erden haben werden, deswegen geht auch an uns die Aufforderung: Freue dich sehr, Tochter Zion, und frohlocke, Tochter Jerusalem. Ich freue mich in jedem Jahr ganz besonders auf die Weihnachtszeit. Ja, als ich kleiner war, als Kind, habe ich mich vor allem auf die Geschenke gefreut. Heute sind es eher andere Sachen. Ich freue mich, dass ich ein paar Tage frei habe, dass ich mal ein bisschen länger schlafen kann, dass ich Zeit mit Menschen verbringen kann, die mir wichtig sind, dass es irgendwie gemütlich ist, dass ich endlich mal Zeit habe, was zu lesen. Und es ist auch überhaupt nichts dabei, sich darauf zu freuen. Und doch habe ich, als ich so drüber nachgedacht habe, festgestellt, wenn es das ist, worauf ich mich am meisten freue, bin ich dann nicht so ein bisschen wie die Israeliten zur Zeit von Jesus? Wenn meine größten Probleme Stress und fehlende Ruhe wären, dann wäre das Beste an der Weihnachtszeit, mal endlich Ruhe zu haben. Aber dafür hätte König Jesus nicht Mensch werden müssen. Dafür hätte der König nicht arm, elend und demütig werden müssen. Und es gibt noch ein zweites Problem, denn wenn ich meine Freude in der Advents- und Weihnachtszeit davon abhängig mache, wie viel Ruhe ich habe, wie viel Zeit mit netten Menschen, dann hängt nämlich meine Freude auch davon ab, ob ich diese Dinge alle habe und ob sich meine Hoffnungen an die Weihnachtszeit auch alle erfüllen. Aber wehe, es läuft nicht alles so schön, gemütlich, entspannt und ruhig, wie ich mir das wünsche. Was ist dann? Genau aus diesem Grund möchte ich dir heute Morgen die Frage stellen, worüber freust du dich am meisten, wenn du an Advent und an Weihnachten denkst? Ein dritter Punkt, unser König kommt zu uns, um uns Freude zu schenken. Wie gesagt, worauf freust du dich am meisten? Worüber du dich am meisten freust, hängt davon ab, was du für dein größtes Problem hältst. Gott hält deine Sünde für dein größtes Problem. Die Sünde, die dich von ihm trennt. Alle anderen Probleme in deinem Leben, die kann er mit einem Augenzwinkern lösen. Das ist überhaupt kein Problem. Für dieses eine Problem musste er selbst Mensch werden. Und er hat es getan, weil er dich liebt, damit du leben kannst. Worüber freust du dich in diesem Advent? Wenn wir verstanden haben, dass Gott selbst Mensch wurde und als unser König in diese Welt kam, um uns schlussendlich von dem ewigen Tod zu retten und uns dafür das ewige Leben zu schenken, sollte uns das nicht froh machen, egal was es sonst für Baustellen in unserem Leben gibt? Egal wie ernüchtert wir vielleicht sind, auch in dieser Weihnachtszeit, so wie die Juden zur Zeit von Zacharia? Sollte das nicht alle Freuden, die es an Weihnachten sonst noch gibt, in den Schatten stellen? In Vers 9 wird zunächst einmal nur Jerusalem dazu aufgefordert, sich zu freuen. Und anfangs habe ich mutig behauptet, das gilt für alle Kinder Gottes zu allen Zeiten. Auch wir heute im Jahr 2019 gehören zu denen, die sich freuen sollen. Aber wieso kann ich das eigentlich einfach behaupten, dass es für alle Kinder Gottes auf der ganzen Welt gilt? Die Antwort ist ganz einfach. Vers 10 erklärt uns das. Denn der König, von dem in Vers 9 die Rede ist, der ist nicht nur König über Jerusalem, nicht nur König über Israel. In der zweiten Hälfte von Vers 10 lesen wir, und er, gemeint ist der König, er wird den Völkern Frieden gebieten. Und seine Herrschaft wird reichen von einem Meer zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Und aus diesem Grund ist diese 2500 Jahre alte Botschaft ein Grund zur Freude, nicht nur für die Leute damals, sondern für uns heute im Jahr 2019. Nicht nur ein Grund zur Freude, sondern zu großer Freude. Ja, im Lied Tochter Zion, was wir eben gesungen haben, da werden wir dazu aufgefordert, uns zu freuen. Aber eigentlich steht hier in Vers 9, freue dich sehr, Tochter Zion. Und deshalb möchte ich dich in dieser Advents- und Weihnachtszeit dazu ermutigen, dich zu freuen. Und zwar zu freuen über diese Botschaft, die wir heute Morgen wieder gehört haben. Und euch mehr über diese Botschaft zu freuen, als ihr euch über andere Dinge freut. Oder ich möchte dich ermutigen, dich gerade zu freuen, obwohl es für dich zurzeit vielleicht nicht viel gibt, worüber du dich freuen kannst. Weil wir uns daran erinnern, dass der König einmal gekommen ist, arm und elend und demütig, auf einem kleinen Esel, um dir deine Sünden wegzunehmen. Und weil wir uns darauf freuen, dass er ein zweites Mal wiederkommen wird, mächtig und herrlich und richtend auf einem großen weißen Pferd, um dir wirklichen, ewigen Frieden zu schenken. Amen.